Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. Ich freue mich total, dass du auch heute wieder dabei bist bei dieser brandneuen Folge. Es ist eine ganz tolle Folge geworden, ich kann schon mal ein bisschen vorab verraten, denn in dieser Folge habe ich wieder einen tollen Gast bzw. Gästin in meinem Podcast gehabt, und zwar Lotta. Lotta ist selbst eine Betroffene der Neurodermitis. Sie ist auch ihren eigenen Weg gegangen, einen ganzheitlichen Weg gegangen, und ihr Weg gleicht in vielen Hinsichten auch meinem Weg. Und ich freue mich immer ganz besonders, auch mit Betroffenen zu sprechen, die auch zeigen, was alles möglich ist und welche Wege man einfach einschlagen kann, um wirklich aus der Neurodermitis wieder rauszukommen. Denn du weißt ja, mein Motto ist, bei Neurodermitis gibt es mehr als Cortison, und so sieht es Lotta auch. Doch bevor ich jetzt zu viel vorweg erzähle, würde ich sagen, starten wir direkt los in die Folge, in das Interview, und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute einen Gast wieder in meinem Podcast habe, und zwar ist Lotta heute mit dabei. Lotta hat selbst auch eine Neurodermitis-Geschichte hinter sich, und vielleicht kennst du sie auch schon über Instagram. Doch bevor ich zu viel verrate, möchte ich gleich Lotta zu Wort bitten. Vielleicht, dass du dich einfach einmal kurz vorstellst, wer du bist, wo du vielleicht herkommst, und ja, einfach dich kurz vorstellen.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich heute dabei bin, und es ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Podcast Gästin sein darf, und ja, schön, dass das erste Mal mit dir direkt ist. ja, ich bin Lotta und wohne in Berlin mit meinem Freund und meinem Hund, und eigentlich bin ich Texterin und freie Redakteurin und Social Media Managerin, bin aber über meine Neurodermitis zu meinem eigenen Kanal gekommen. Und ja, teile da meine Erfahrungen und habe auch ganz schnell gemerkt, wie toll die Community da ist und wie man sich gegenseitig unterstützt und sich austauscht und natürlich auch vernetzt. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Und ja, freue mich auch immer sehr über die Nachrichten, auch wenn natürlich viel Emotionales dabei ist, weil ja, also wir beide wissen ja auf jeden Fall, wie krass Neurodermitis ist und wie
belastend. Ja, vielleicht erzählst du mal, wie so deine Geschichte war, weil damit in die Öffentlichkeit zu gehen, ist, glaube ich, der letzte Schritt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also so ging es mir auch, überhaupt mal so ein Bild von sich zu zeigen. Ne? Das ist ja schon eine krasse Überwindung. Was ist denn alles so davor passiert? Also wie war so dein Neurodermitis-Weg, bis du jetzt zu dem gekommen bist, wo du jetzt stehst?
Also ich, fange ich mal ganz vorne an. Also als Kind hatte ich eigentlich kaum Probleme, als Teenagerin dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es an hormonellen Schwankungen lag, man kennt das ja auch von hormoneller Akne, dass ja die Hormone durcheinander sind. Ich habe aber auch viel gefeiert und Alkohol getrunken und habe dann schon gemerkt, dass meine Haut ab und zu schlechter geworden ist. Es war aber irgendwie immer ganz gut auszuhalten, und so einen richtig, richtig schlimmen Schub hatte ich so mit 23, 24. Da habe ich angefangen, den Nuva-Ring zu nehmen, und innerhalb kürzester Zeit ist meine Haut total kaputt gewesen. Ich hatte Juckreiz am ganzen Körper, ich hatte auch Nesselsucht ganz schlimm, trockene Haut natürlich, und habe mich unfassbar unwohl gefühlt. Und kann mich auch noch erinnern, dass GynäkologInnen das nicht wirklich ernst genommen haben und mir auch gesagt haben, dass das nicht mit dem Nuva-Ring zusammenhängen würde, obwohl das sogar in der Packungsbeilage steht, dass es Ekzeme auslösen kann. Natürlich spricht das jetzt auch nicht, möchte damit jetzt nicht wieder alle Ärztinnen kritisieren oder so, aber in dem Fall war das wirklich eine sehr doofe Erfahrung. Was dann aber gut war, ich bin dann in die Spezialklinik in Neukirchen, die, glaube ich, unter Neurodermitis-Leidenden ziemlich bekannt ist und die da kortisonfrei behandeln. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, und da habe ich dann eigentlich auch erst so richtig angefangen, mich mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Also wurde da auf Allergien getestet, und die Ernährung wurde ja umgestellt. Und ja, dann habe ich irgendwie angefangen zu lesen und habe schnell gemerkt, ich möchte nicht einfach irgendwelchen Quellen im Internet vertrauen, sondern lieber irgendwie Fachwissen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, selber eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen.
Und wie war das damals, also als es dann bei dir durch die Hormone schlechter wurde, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann nach Neukirchen gegangen bist? Weil oft ist ja dieser Weg so extrem, also es hört sich so an, ja, es war, du warst beim Arzt, dann bist du dort und dann war alles wieder gut. Aber ich glaube, so schnell ging es ja wahrscheinlich nicht, sondern
Nee.
kannst du noch so ein bisschen sagen, wie war so diese zeitliche Abfolge, weil das weiß ich, interessieren immer so ganz viele, wie das so in der Zeit zu verorten ist.
Da hast du total recht. Und es ist ja auch auf jeden Fall ein zentraler Punkt bei dieser Krankheit, dass man so viel Geduld mitbringen muss und dass es einfach dauert. Also ich glaube, so als der Schub richtig schlimm losging, dann war ich erstmal normal bei Ärztin, habe Cortison bekommen, das ist dann zwischendurch wieder dann natürlich besser geworden und dann hat sich die Haut wieder verschlechtert. Und ich würde sagen, ich habe schon ein Jahr bestimmt in dem Schub gesteckt und echt krass gelitten. Ich bin kaum noch rausgegangen, ich habe nicht mehr gearbeitet, ich habe meinen Job auch gekündigt dann. Und ja, so nach einem Jahr würde ich sagen, bin ich dann in die Klinik gegangen, war dann da ein paar Wochen. Danach war meine Haut super erstmal, ist aber zu Hause wieder schlechter geworden, was ja auch oft so ist. Und dann hat es sicherlich noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder halbwegs okay war. Also das hat sich so über 2, 3 Jahre gezogen, würde ich sagen.
Ja, und hast du dann den Ring gänzlich für dich weggeschlossen?
Ja,
Also
also
hast du
sofort. Also das hatte ich
sofort.
schon, genau, das hatte ich schon, als ich gemerkt habe, dass meine Haut
Ja.
sich so verschlechtert hatte, sofort gemacht. Ich glaube, ich habe den vielleicht nur 3, 4 Monate genutzt und dann direkt gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja,
Ja.
es ist ja auch spannend zu sehen, ne, dass man irgendwie was 3, 4 Monate nutzt, die Hormone sich so krass umstellen oder so krass beeinflusst ist und man dann 2 Jahre oder anderthalb, 2 Jahre braucht, um wieder so in Balance zu kommen, ne? Das.
Total. Ich hatte auch in der ganzen Zeit meine Periode nicht. Also meine Haut ist auch dann erst besser geworden, als ich meine Periode wieder hatte, was ja bestimmt irgendwas zwischen 2, 3 Jahren gedauert hat.
Ja, Wahnsinn, ja. Und würdest du rückblickend sagen, dass dieser Ring ein Trigger war oder der Trigger war, aber waren noch andere Sachen auch mit dabei oder hat das nur dieses Fass zum Überlaufen gebracht? Weil es sind ja
Ich
oft so
glaube,
viele
ja.
Faktoren und dann überlegt man so, oh, was ist es jetzt? Was ist es jetzt? Wie schätzt du es rückblickend? Kann man es ja meistens ein bisschen besser beurteilen, als wenn man direkt drinne steckt.
Ja, ich denke, da sind verschiedene Sachen mit eingeflossen und ich glaube, die Menge macht immer das Gift und ich war zu dem Zeitpunkt super gestresst, weil ich meinen ersten Job angefangen habe. In meiner Partnerschaft lief es überhaupt nicht gut. Und ich bin zu dem Zeitpunkt auch aus Deutschland weggegangen und habe im Ausland gelebt und das waren alles so viele neue Sachen. Und ich glaube, dann kam dieser Nuva-Ring noch on top. Aber dass die Hormone auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise die künstlich zugeführten Hormone, da bin ich mir sehr sicher, weil das so plötzlich kam mit diesem. Also mit diesen extremen, extremen Problemen und ich ja auch so lange meine Tage nicht hatte.
Ja,
Also
ja.
ja.
Und merkst du jetzt auch sowas in deinem Zyklus, dass sich das doch auf der Haut wieder spiegelt? Oder ist es jetzt soweit alles so in Balance, dass auch die normalen hormonellen Schwankungen, die man ja auch lebt als Frau, die ja auch total gut sind und in Ordnung sind, aber trotzdem merken ja manche es mehr oder weniger auch auf der Haut. Wie ist es da bei dir?
Ich merke die monatlichen Schwankungen auf jeden Fall noch ein bisschen, aber es ist gar kein Vergleich zu früher. Ich habe jetzt fast gar keine Neurodermitis mehr. Ich würde sagen, so 5 bis 10% fehlen mir noch. Ansonsten bin ich eigentlich beschwerdefrei. Ich merke aber schon so in der PMS-Zeit oder dann so 1, 2 Tage vor meiner Periode, dass meine Haut so, wenn ich gerade schon irgendwie eine kleine Stelle im Gesicht habe, dass sie dann so ein bisschen röter wird und noch ein bisschen mehr juckt. Also so ein bisschen merke ich es schon noch, ja.
Ja, okay. Ja, du hast es ja auch eben schon angesprochen in der Kirche, so dieser ganzheitliche Ansatz, der ja da auch gelebt wird. Oder ich hatte damals auch so diesen ersten Kontakt mit, okay, es gibt wirklich mehr als Creme. Man kann wirklich mehr machen als nur irgendwie Creme bei Neurodermitis, weil viele sagen ja, okay, Haut, ne? Hautkrankheit zeigt sich auf der Haut, behandelt man die Haut. Aber es spielt ja wirklich noch mehr eine Rolle und du hattest ja auch eben auch schon die Ernährung angesprochen und bist jetzt ja auch Ernährungsberaterin. Welchen Stellenwert oder hat denn für dich die Ernährung auf der Haut oder für die Haut?
Jetzt trinkt mein Hund gerade. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört.
Okay, für alle, die ein Schlabbern im Hintergrund hören, es ist der Hund. Auf den kommen wir später auch noch mal zu sprechen, glaube ich.
Perfektes Timing. Er möchte auch im Podcast sein. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ernährung ist super, super wichtig. Ernährung ist natürlich auch nur eine Stellschraube von vielen, aber Ernährung ist super wichtig und natürlich nicht nur bei Hautkrankheiten, sondern allgemein, wenn wir uns einfach gut und gesund fühlen möchten und allen möglichen Arten von Krankheiten vorbeugen wollen. Und als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen oder anzupassen oder mich damit zu beschäftigen, was geht, habe ich auch erstmal angefangen mit so Lebensmittellisten für NeurodermitikerInnen, habe Ernährungstagebuch geführt und meine Nährstoffversorgung untersucht und hatte am Anfang tatsächlich auch extreme Mängel, was mich aber auch nicht gewundert hat. Ich hatte ja am ganzen Körper Entzündungen permanent und war unfassbar gestresst und das zieht ja auch sehr viel Energie und Nährstoffe. Also ich würde sagen, man kann mit Ernährung ganz viel erreichen. Und ich habe zum Beispiel auf so Sachen geachtet wie Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA und EPA aus Algenölen oder Vitamin E, die B-Vitamine. Ja, einfach viel basisch und antientzündlich gegessen. Bitterstoffe zur Leberstärkung kann ich auch sehr empfehlen. Weniger Zucker und Weizen und das klingt alles am Anfang erstmal so viel, aber der erste Schritt ist eigentlich schon gemacht, wenn man anfängt, hautfreundlicher und antientzündlich zu essen.
Ja, das stimmt, ja. Und was hältst du von so diesem ganzen Thema Verzicht? Also viele denken ja, okay, oh, jetzt muss ich auf ganz viel verzichten. Ich habe dazu eine Meinung, aber ich will erst mal deine Meinung hören.
Ja, ich glaube, am Anfang kann das Verzicht bedeuten. Ich glaube, wenn man seine kompletten Ernährungsgewohnheiten umstellen muss, vielleicht noch einen stressigen Alltag hat und dann anfangen muss, komplett neu zu kochen zum Beispiel, dann ist das anstrengend und dann bedeutet das unter Umständen auf jeden Fall auch Verzicht erstmal. Für mich geht es aber oder ging es dann doch irgendwie um dauerhaften Lebenswandel. Es sollte keine Diät oder ähnliches sein, sondern ich wollte dauerhaft was verändern und habe ja dann im Prozess auch gemerkt, dass das eigentlich auch total viel Spaß macht und dass es ganz viel mit Routine und Gewohnheit zu tun hat und dass ich es heute, also heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, mir so viele Fertigsachen zum Beispiel zu kaufen. Das hätte ich früher auf jeden Fall gemacht und ja, mache ich heute gar nicht mehr.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich denke auch immer, wenn man es ja mal ausprobiert, so diese ersten Startschuss sich zu gönnen oder sagen, okay, ich nehme jetzt mal so 3, 4 Wochen und probiere einfach mal wirklich auf so ein richtig gutes, wie so ein Detox. Also Detox hat sich immer so, ja, es soll ja kein Detox in sich sein, aber einfach mal wirklich auf Sachen zu verzichten und zu gucken, was es dann mit dem Körper macht. Und wenn man dann diese positiven Effekte merkt, ab dem Punkt ist es dann, glaube ich, auch kein Verzicht mehr. Also so ging es mir, ne? So am Anfang so, oh nein, auf Milchprodukte verzichten. Wie kann ich nur jemals kein Käse mehr essen? Spoiler, ich esse immer noch ab und zu Käse. Aber wenn man das mal in so extremen Schubzeiten ausprobiert, auf bestimmte Dinge zu verzichten und dann merkt, es hat einen positiven Effekt, dann denkt man sich, okay, dann lasse ich es lieber weg, esse das was anderes und fühle mich dadurch gut. Und dann ist das irgendwie auch kein Verzicht in dem Sinne, ne? Mit sowas Negativem belastet, ja.
Ja, total. Da bin ich absolut bei dir. So habe ich das auch erlebt.
Ja. Und nochmal auf deinen Hund zurückzukommen, den haben wir vielleicht gerade schon gehört. Ich glaube, Haustiere und Neurodermitis, wenn man erst denkt, wie passt das denn zusammen? Oder viele stellen sich auch die Frage, muss ich jetzt meine Katze weggeben oder meinen Hund weggeben, wenn ich auf einmal in deinen Schub stecke? Wie war denn da deine Geschichte mit dem Haustier? Hattest du da jemals Probleme mit Tierhaaren oder Allergien oder vielleicht auch jetzt mit deinem Hund oder wie bist du da umgegangen?
Also erstmal sind allergische oder können allergische Reaktionen natürlich total ernst und auch gefährlich sein. Das will ich überhaupt nicht runterspielen. Und ich habe eigentlich auf dem Papier auch eine Hunde- und Katzenhaarallergie. Und eigentlich habe ich auch total doll Heuschnupfen. Ich habe aber schon ganz oft gemerkt, wenn ich mich nicht so sehr darauf fokussiere, dann ist es oft nicht so schlimm. Und denke auch zum Beispiel, wenn wir jeden Tag im Sommer oder im Frühjahr im Wetterbericht lesen, wo die Pollen wieder überall fliegen, dass wir automatisch schon in so eine sehr ängstliche Haltung verfallen. Und Bei mir funktioniert es eigentlich gut, wenn ich mich nicht so viel darauf konzentriere, dann geht es mir auch besser. Und ich habe meinen Hund am Anfang schon ein bisschen gemerkt, aber irgendwie war die Liebe dann so groß oder ich habe mich einfach daran gewöhnt und mich selbst desensibilisiert, dass ich ihn mittlerweile gar nicht mehr merke und die
Aber
Liebe
seit wann hast du den Hund? Schon vor dem Schub gehabt oder erst danach, oder?
Den Hund habe ich seit 2 Jahren. Also den hatte
Okay,
ich
also
danach.
danach, ja.
Ja,
Und war das
genau.
dann so eine bewusste Entscheidung, trotz Allergie, einen Hund
Auf jeden Fall, ja.
ins Haus zu holen, sozusagen,
Ja.
ja.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch immer wieder so machen. Und man kann ja, glaube ich, auch mit in so einer Fellprobe erstmal zum Allergologen oder Allergologin gehen und, glaube ich, testen lassen, oder? Oder man sucht eine allergiefreundliche Hunderasse aus. Gibt es ja vielleicht auch.
Ja.
Ja, aber für mich hat sich das erstmal nicht ausgeschlossen.
Ja. Ja, ist auch voll schön, dass man halt auch sieht, dass man auf nichts eigentlich verzichten muss, dass auch irgendwie einfach mal was machen kann, auch wenn es vielleicht auf dem ersten Blick oder so augenscheinlich der Haut nicht ganz so gut tun würde. Ne? Man weiß ja immer nie, was passiert. Aber ich finde es auch gerade, was du sagst mit dieser Pollenallergie, sehe ich ganz genauso. Diese Panikmache, jetzt fliegen schon die Haselnüsse und alle gucken aus dem Fenster und denken so, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht mehr vor die Tür. Und das ist totaler Quatsch, weil man kann sich ja nicht einigeln. Ne? Man kann ja nicht sagen, nur weil Pollen fliegen, ziehe ich mich zurück. Und diese Angst, es könnte was passieren, ist, glaube ich, viel, viel schlimmer als das, was vielleicht passieren könnte, wenn überhaupt was passiert, ja.
Ja, absolut. Ich glaube, auch diese Vermeidungshaltung kann dann doch auch kontraproduktiv sein.
Ja, und diese Desensibilisierung, die du auch angesprochen hast, ne, wenn man mit Allergien dann peu à peu auch in Kontakt kommt, vielleicht jetzt auch mit deinem Hund, so nach und nach, dass du dann jetzt auch auf andere Hunde vielleicht auch gar nicht reagierst, oder hast du da Erfahrung gemacht, wie es dann bei anderen Tierhaaren derzeit aussieht? Oder
Es ist mal so, mal so. Also manche merke ich, manche andere gar nicht. So ist es auch mit Katzen. Aber also ich würde sagen, insgesamt haben sich meine Allergiesymptome total reduziert. Das ist auch bei Heuschnupfen der Fall. Also auch da merke ich eigentlich nur noch
Ja,
wenig.
ja. Und was würdest du dann jetzt Betroffenen raten, die auch den Wunsch haben, irgendwie ein Haustier sich zu holen, aber unsicher sind, ob sie das aushalten können?
Also ein Haustier ist natürlich eine weitreichende Entscheidung. Und wenn man Angst hat, dass man den Hund dann oder die Katze dann doch wieder abgibt, dann würde ich jetzt auf jeden Fall nicht einfach dazu raten, das trotzdem zu tun. Denn damit tut man niemandem einen Gefallen. Ich würde wahrscheinlich eine Desensibilisierung anstreben. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste.
Ja, oder wie du es meintest, so mit diesen Haarproben oder sich
Genau.
informieren, welche Rassen besser geeignet sind, weil manche sind ja wirklich nicht ganz so nee, sind allergiefreundlicher, sagen wir es mal so. Genau, ja.
Ja, wenn man die Chance hat und jetzt nicht einen Hund aus dem Ausland adoptiert, sondern vielleicht
Ja.
einen, der schon in Deutschland ist, kann ja trotzdem ein Hund aus dem Tierschutz sein oder eine Katze, aber dass man dann da schon mal
Ja.
regelmäßig hinfährt und dann vielleicht auch mal richtig das Gesicht reindrückt und schaut, ob irgendwas
Ja,
passiert.
das ist ein guter Tipp, genau, ja.
Dass man auch selber vielleicht spürt, ob man schon so eine kleine Wand aufgebaut hat, dass man doch vielleicht schon so ein bisschen gehemmt ist. Das ist dann, denke
Ja.
ich, kein gutes Zeichen.
Ja. Und was meinst du, spielt generell der Kopf bei dem ganzen Thema Neurodermitis für eine Rolle? Also, was sind so diese, aus deiner Sicht, die größten Blockaden, die man selbst im Kopf hat, wenn es um die Hautheilung geht oder dass es der Haut besser geht?
Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele. Also
Könnte man wahrscheinlich
generell.
eine eigene Podcast-Folge zu machen.
Ja, ich glaube auch. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe das
Ja.
Gefühl, ich rede eh schon so viel. Also genau, die Ernährung ist eben nämlich nur eine Ebene. Die mentale Ebene ist auf jeden Fall mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, die Haut wird immer zeigen, wie es dir im Inneren geht oder ob du aus der Balance geraten bist. Ich zum Beispiel habe schon mal eine Verhaltenstherapie wegen einer Panikstörung gemacht und mache jetzt gerade noch eine tiefenpsychologische Therapie und habe da so viel gelernt über innere Konflikte, auch über ein schlechtes Selbstbild, was nicht mal nur mit der Haut zu tun haben kann, sondern Druck, den man sich selber macht oder schlechte Gedanken, die man sich selber macht. Und habe auch in der Therapie gelernt, dass so Hautreaktionen auf Stress oft erst 3, 4 Tage vor oder auch nach dem jeweiligen Ereignis passieren, sodass man auch immer mal gucken kann, was war vielleicht 3 Tage vorher, was hat mich da gestresst, ging es mir dann mental auch nicht gut oder vielleicht dann eben ein paar Tage danach, wenn, je nachdem, ne?
Ja, danke, dass du auch so offen das darüber sprichst. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil viele vielleicht auch die Scheu haben, sich da auch Hilfe zu holen in dem Bereich. Und es wird ja auch nicht aktiv angeboten, sagen wir es mal so. Ne? Der Hautarzt ist da ja auch kein Spezialist, um dich psychisch zu betreuen. Oder nur wenn man halt in sich merkt, dass da noch mehr ist als die Haut, kann es so unheimlich gut tun, da jemand professionell mit jemandem zu arbeiten, der einen da auch begleitet und dass man da nicht so allein ist mit diesen ganzen Themen. Ja.
Ja, total. Ich bin so dankbar dafür. Ich habe im November angefangen und habe auch das Glück, dass meine Psychologin auf Neurodermitis bzw. Hautkrankheiten spezialisiert ist. Also wir da echt sehr gezielt arbeiten können. Und also ja, kann ich jeder betroffenen Person nur empfehlen.
Ja, und so generell so auf den Blick auf die Schulmedizin gerichtet. Du hast da ja auch deine jahrelangen Erfahrungen gemacht. Was meinst du, sind für Neurodermitiker und dann auch Neurodermitikerinnen so diese größten Herausforderungen und wie kann man da vielleicht auch entgegensetzen oder was kann derjenige auch da tun? Weil aus meiner Sicht kommt man da bei Schulmedizin schon an so eine Grenze ab einem bestimmten Punkt. Wie siehst du das?
Ja, auch darüber könnte ich jetzt sehr ausufernd referieren. Also erstmal verteufel ich die Schulmedizin überhaupt nicht, sondern bin eher ein Fan von Komplementärmedizin, dass eben die naturheilkundlichen Ansätze oder die holistischen Ansätze, dass das Hand in Hand gehen sollte mit Schulmedizin. Aber ich habe definitiv sehr enttäuschende Erfahrungen gemacht. Ich wurde oft nicht ernst genommen. Wenn man mal fragt, kann es an diesem oder jenem liegen? Meistens wurde es abgelehnt. Meistens war es nur, weiß man nicht, kann man nichts machen, hier hast du eine Creme. Und das ist schade und frustrierend, zumal man ja oft auch sehr lange auf Termine warten muss, wofür DermatologInnen natürlich nichts können. Das ist das System. Aber es ist ja leider so. Dann würde ich sagen, auch die Gefahren von Cortison werden manchmal ein bisschen runtergespielt. Cortison ist super wichtig und hat seine Berechtigung, genauso wie antibiotische Salben. Aber auf Dauer kann es ja nun mal schaden. Und da gibt es ja auch nicht ohne Grund die Bewegung, die sich mit den Nebenwirkungen beschäftigt. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber du weißt sicher, was ich
Ja.
meine. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich war neulich beim Internisten und habe ihm erzählt, dass ich Ernährungsberaterin bin. Und er hat dann irgendwie gelacht und sagte, ja, ich wisse bestimmt viel mehr über Ernährung als er. Und er würde ja eigentlich immer nur so ein Gerät in die Hand nehmen, dann mal eine Magenspiegelung machen oder so. Und das war es so. Das ist alles, was er weiß. Und ich fand es schon krass, weil ich dachte, okay, als Internist, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit den inneren Organen und auch mit dem Verdauungstrakt und kennst dich überhaupt nicht mit Ernährung
Ja,
aus. Das ist super schade.
sehe ich auch so. Was ist wirklich, man will keinen Vorwurf irgendwen machen, ne? Weil
Nein.
ich glaube, es gibt auch viele Ärztinnen, die auch wollen, ne? Die das auch gern anders hätten, aber denen auch so ein bisschen die Hände gebunden sind und dieses Hand in Hand arbeiten. Ich glaube, für jeden Betroffenen ist es so wichtig, dass man eben auch weitergeht, ne? Dass man sich da nicht so abbügeln lässt oder selbst auch hinterfragt und sagt, ja, ich möchte das aber, ich möchte das testen, ich möchte hier mal gucken, ich möchte das aber und dafür sich selbst so einzustehen und auch mal sagen, ja, ich weiß, Sie mögen es vielleicht jetzt nicht glauben oder nicht dran glauben, aber ich möchte es trotzdem testen oder ich will mal hier die Vitamine überprüfen lassen. Es wird ja auch nicht standardmäßig gemacht, dass man mal auf den Vitamin-Mineralstoffhaushalt guckt. Aber allein sowas ist ja schon super hilfreich, um so ein bisschen auch rauszukommen und noch ein bisschen so diesen Weg zu verlassen von dieser klassischen Leitlinie, die einfach vorgegeben wird.
Ja, zumal ja auch allein schon eine Mangelversorgung mit so vielen anderen Krankheiten wieder
Ja.
einhergehen kann, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn die Leute es denn wüssten. Aber ja, auf jeden Fall möchte ich auch nicht alle Ärztinnen verteufeln, auf gar keinen
Ja.
Fall. Und sie können ja auch nun mal nichts dafür, was im Medizinstudium gelehrt wird und was nicht. Aber ja, das wäre schön, wenn da ein Wandel möglich
Ja,
wäre.
ne, die Frustration ist einfach enorm. Ne? Ich kenne das
Ja.
ja auch. Man geht hin, sitzt 2 Stunden im Wartezimmer, ist 5 Minuten im Behandlungsraum und kriegt ein
Genau.
Rezept für Cortison. Und auf der Frage, ja, hat denn meine Ernährung damit was zu tun? Nö, spielt keine Rolle. Es ist halt erschreckend irgendwie. Das ist so,
Ja,
ne, das ist halt wirklich.
total.
frustrierend und
Genau, und es ist ja auch jedes Mal wieder, wenn man eh gerade so struggelt, auch einfach ein Dämpfer, wenn man überlegt, ob man jetzt vielleicht mal eine Alternative versucht, aber so unsicher ist, dass man sofort wieder gebremst wird, weil man denkt, ah, okay, naja, der hat ja gesagt, das kann es jetzt ja nicht sein, das kann nicht die Ernährung sein. Und dann hält man es vielleicht doch nicht durch, obwohl man eigentlich auf einem guten Weg ist, aber man ist so verwirrt und möchte eigentlich eine Unterstützung haben.
Deswegen ist auch so der mein Rat oder so immer so, geh einfach auch mal, probier mal was anderes aus, ne? Weil wenn man schon jahrelang nur in der Schulmedizin war und immer nur diese gleichen Behandlungen gemacht hat und noch nicht mal links und rechts geguckt hat, da kann sich dann halt auch nichts ändern. Wenn man immer das Gleiche tut, hat man immer das gleiche Ergebnis irgendwie. Da kann sich ja nichts verändern, wenn man sonst nichts anpasst. Und
Ja,
dann
absolut. Es ist immer nur eine Symptombehandlung, leider.
Hast du denn vielleicht so deine besten drei Tipps oder Tricks oder Empfehlungen oder was auch immer, was du jetzt sagen würdest, wenn jetzt jemand zuhört und du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt noch mal in so einer Situation wäre, dass es dir schlecht gehen würde, dass deine Haut gerade richtig mies geht, so deine drei Tipps, dann tu am besten dies, dies und jenes. Also so diese ersten drei Tipps, was jeder machen kann, damit es einem wieder besser geht.
Okay, ich versuche es auf drei zu
Na,
beschränken.
das ist das, weil wahrscheinlich freuen Sie sich auch alle, wenn es fünf Tipps wären oder sechs oder sieben, aber
Also im ersten Schritt würde ich wahrscheinlich erstmal empfehlen, auch zu schauen, was hautpflegetechnisch gerade vielleicht nötig ist. Also wenn dort Infektionen vorliegen, dann kommt man um eine Behandlung wahrscheinlich nicht drum rum. Ansonsten würde ich immer den ganzheitlichen Weg gehen und das heißt für mich die Ernährung anpassen, hautfreundlich und antientzündlich essen und Nährstoffe checken lassen. Dann würde ich Allergien und Unverträglichkeiten oder mögliche psychische Stressfaktoren ausfindig machen. Und zum Beispiel auch sowas wie Entzündungen mitdenken, die kann es ja überall geben, zum Beispiel auch im Mund, dass man da richtig zum Detektiv oder zur Detektivin werden muss, um die eigenen Auslöser ausfindig zu machen. Und als dritten Tipp auf jeden Fall Geduld und lieb zu sich sein. Ich war oft so sauer auf mich und meine Haut und so frustriert und so verzweifelt. Und heute denke ich, eigentlich ist meine Haut, meine beste Freundin und sie zeigt mit ihren Reaktionen nur, dass ich aus der Balance geraten bin in jeglicher Hinsicht. Es kann sein, weil wir uns schlecht ernähren, es kann hormonell bedingt sein, es kann Stress sein, es können Konflikte sein, es kann ganz viel sein, was da mit der Haut zusammenhängt. Und ja, Geduld und ein liebevoller Umgang mit sich selbst ist mein dritter und vielleicht auch wichtigster Tipp.
ja, das stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich jetzt ganz viele denken, okay, ich soll meine Vitamine und Mineralstoffe checken. Was denn da genau? wollen wir da noch mal ein paar allgemeingültige Tipps geben, was man prüfen lassen könnte?
Auf jeden Fall die B-Vitamine würde ich checken lassen. Aber also ich bin Fan davon, dann doch vielleicht einfach mal sehr viele Sachen checken zu lassen, weil ich habe an meinem Blutbild gesehen, dass ich nicht nur sehr hohe Entzündungswerte hatte, sondern auch einfach diverse Mängel. Also ich hatte Eisenmangel, ich hatte Kalziummangel, ich hatte alle Vitamine, Zink, also wirklich die ganze Palette. Deshalb, tja. Fällt mir das schwer, das einzugrenzen.
Ja,
Ich würde alles Mögliche mal checken lassen, eigentlich ja.
es ist nur so manchmal, also nochmal so als Hintergrundinfo, wenn ihr jetzt zum Arzt geht, das ist jetzt nicht das große Blutbild, das kann auch schon Ausschluss
Nee.
geben, ne? Das wird auch
Genau.
meistens, wenn ihr Glück habt, von den Krankenkassen noch bezahlt, zumindest in einem bestimmten Turnus für so einen Check. Aber wenn ihr halt so Vitamine und Mineralstoffe testen lassen wollt, ist das immer eine Privatleistung. Also in den meisten Fällen, es sei denn, ihr seid privatversichert, weiß ich nicht genau, wie es dann aussieht, vielleicht bekommt man dann mehr bezahlt. Also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall auch die B-Vitamine, Vitamin D sehr wichtig,
Genau.
weil das eh schon sehr im Mangel ist, aber auch an was man nicht so oft denkt, ist Selen und eben auch Magnesium und Kalzium, weil die einfach mengenmäßig so wichtig sind für unseren Körper.
Jod auch.
Und Jod und Folsäure und Eisen, also es ist schon so, ne,
Genau.
so ein Komplex, aber das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen, die ich gerne auch empfehle, dass man die auf jeden Fall mal prüfen lassen sollte.
Ja,
Ja.
genau, das meine ich. Wenn man dann anfängt, dann kommt man doch schnell bei vielen
Dann, genau,
Vitaminen
ja.
und Mineralstoffen an oder Spurenelementen, die doch wichtig sind.
Nur es ist aus meiner Sicht auch immer besser, man prüft das einmal gescheit und weiß dann auch, was man supplementieren muss und in welcher Höhe, ne? Vielleicht ist es auch so krass, dass man Infusionen benötigt. Man weiß es ja nicht, aber man kann da ja auch echt gut abrutschen, gerade wenn die Symptome schon sehr, sehr lange vorliegen. Und dann lieber einmal richtig prüfen lassen und dann gescheit supplementieren und auch nur das, was man dann auch wirklich braucht und dann kein, okay, ich nehme einfach mal von allem etwas, das bringt einem ja auch nichts und kann auch gefährlich sein, wenn man von manchen Dingen dann zu viel nimmt.
Ja, total wichtig, dass du das sagst. Finde ich auch, das sollte man nicht in Eigenregie machen, sondern schon auf
Ja.
jeden Fall in ärztlicher Abstimmung.
Genau, aber das ist auf jeden Fall eins, was ein Schritt, ne, der auf jeden Fall sofort was auch bewirken kann. Ne? Man hat es dann schwarz auf weiß, man weiß, wo man ansetzen kann und hat sowas, wo man auch loslaufen kann, weil das tut ja auch immer so gut, wenn man sowas hat, in die Eigenverantwortung zu kommen und nicht mehr abhängig zu sein. Klar, muss man da auch zum Arzt für gehen, aber danach bist du so, hast du wieder einen Schritt getan. Und ja, den anderen Punkt auch mit diesen stillen Entzündungen im Körper, gerade mit den Zahnhärten. Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, was in der Mundhöhle alles so schlummern kann. Gerade wenn man auch wurzelbehandelte Zähne hat. Also alle, die wurzelbehandelte Zähne haben, sollten da, glaube ich, nochmal gezielter hingucken, ob da halt sich möglicherweise noch stille Entzündungen gebildet haben, die dann halt auch dauerhaft das Immunsystem belasten können. Ja, und der letzte Punkt natürlich, ne? Die Selbstfürsorge, die Selbstliebe. Ich glaube, das ist wirklich mit am schwierigsten und doch am wichtigsten. Hast du da für dich ein kleines Ritual, das du noch mit uns teilen möchtest zum Ende der Folge hin, was du für dich tust, in Sachen Selbstliebe oder?
Ja, ich würde auch sagen, es ist gar nicht mal immer nur Selbstliebe bei mir, sondern manchmal ist es auch einfach eine Form von Akzeptanz. Oder auch so ein einfacher Tipp, wie wenn ich mich heute nicht so gut fühle, dann nehme ich auch einfach mal Abstand vom Spiegel und versuche nicht so Zentimeter für Zentimeter meine Haut abzuchecken, sondern einfach das einfach mal sein zu lassen, einfach gut sein zu lassen und mich nicht zu kritisieren. Und ein Ritual ist bei mir auf jeden Fall das Eincremen geworden. Irgendwie, also da scheiden sich ja auch die Geister, wie viel Eincremen gesund ist und wie viel nicht. Und ich übertreibe es damit auch nicht. Aber für mich ist es irgendwie so ein schöner Moment, wo ich meine Haut pflege und mir was Gutes tue. Und mag es total, wenn es dann im Badezimmer irgendwie warm und gemütlich ist und ich mich dann bewusst eincreme, statt das irgendwie so schnell zu machen und dabei genervt zu sein und zu denken, oh, jetzt mein Gesicht ja wieder und jetzt dies und das und oh, jetzt muss ich das wieder machen, sondern mach das so bewusst und ruhig und nehme mir dafür Zeit.
Ja, sehr schön. Ist ja auch ein schöner, dass man so Kontakt mit sich aufbaut, ne? Dass man
Genau.
nicht so schnell über alles drüber wuscht, sondern so, dass man sich selbst spürt und die Haut spürt und auch wahrnimmt und liebt in dem Moment.
Ja, genau.
Voll schön, ja. So ein kleines Eincreme-Ritual.
Ja, genau.
Das hört sich gut an. Ja, zum Schluss, wo kann man dich denn finden, wenn man mit dir noch in Kontakt treten möchte? Also ich verlinke natürlich alles, keine Sorge.
Am besten einfach bei Instagram als Hangry Lotta. Ich biete gerade keine Beratungen selber an, aber bin auf jeden Fall bei Instagram aktiv und versuche da so viele wertvolle Tipps wie möglich zu teilen.
Ja, du schaffst da ja immer ganz, ganz viel Inspiration und ich glaube, du machst da ganz vielen Menschen ganz viel Mut und gibst Hoffnung und strahlst so viel Positivität aus, das, glaube ich, richtig gut tut für alle, die sich davon ein Stückchen abholen
Danke.
möchten.
Danke, das ist total schön zu hören. Vielen
Ja,
Dank, das freut mich sehr.
und ich freue mich, dass wir zusammen jetzt auch das Thema immer weiter in die Welt tragen und allen Betroffenen ein Stück weit, ja, ich fühle mich immer so wie so ein kleiner Wegbegleiter, ne? Dass man nicht alleine ist, sondern dass es so viele gibt, die davon betroffen sind und dass wir Mut schenken und Hoffnung schenken und so die lebenden Beweise sind, dass es einfach mehr gibt als Cortison und dass man selbst ganz viel tun kann, um auch wieder symptomfrei zu leben und sich wieder wohl in der Haut zu fühlen.
Ja, absolut. Und dass
Ja.
man damit auch an die Öffentlichkeit gehen kann, dass man sich zeigen kann, dass es okay ist, wenn die Haut mal so aussieht. Natürlich fühlt sich damit
Ja.
erstmal niemand wohl und es tut ja auch weh und juckt. Aber ja, dass nicht alle Menschen mit glatter Babyhaut geboren sind und dass wir ganz unterschiedlich sind und ja, wir uns dafür auf jeden Fall nicht schämen müssen.
Das stimmt. Das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sage jetzt an den Rest in der Runde Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge und das Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich bin ganz, ganz happy, dass Lotta hier bei uns im Podcast zu Gast war. Und wenn du jetzt noch Fragen zu Lotte hast oder auch zur Podcast-Folge an sich, dann schreib mir gerne oder kontaktiere Lotte auch direkt. Alle Infos auch zu ihrem Instagram-Kanal findest du, wie schon erwähnt, in den Shownotes. Und ich freue mich auch tierisch, wenn du mir eine Rezension da lässt, eine kurze Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Sarah.